Ein Mob wütet auf den Straßen. Synagogen werden niedergebrannt, Geschäfte geplündert, jüdische Familien in ihren Wohnungen überfallen.
Alles war voller Scherben?
Überall dort, wo es ein jüdisches Geschäft gab, war alles zerschlagen.
Die Ausschreitungen werden getrieben von der NSDAP. Aber die deutsche Bevölkerung sieht zum größten Teil weg bei der Gewalt gegen die Nachbarn. Gafft, jubelt oder macht mit.
Sie ließen die Synagoge abbrennen.
In der Reichspogromnacht wurde die Nazi-Barbarei für jeden sichtbar. Aus Diskriminierung wurde Verfolgung, offene Gewalt, Mord.
War Ihnen da klar, irgendwie, dass Sie Ihre Mutter nie wiedersehen?
Nein.
Walter Bingham ist 100 Jahre alt, lebt heute in Israel. Geboren und aufgewachsen ist er in Süddeutschland.
Das ist die Kaiserstraße und wir wohnten hier in dem Haus hier oben.
Als Hitler an die Macht kommt, ist Walter 9 Jahre alt.
Vor den Nazis führte ich ein normales Schülerleben. Wir waren auf dem Schulhof und wenn wir mit dem Ball spielten, bekam ich den Ball wie alle anderen auch. Die Nazis kamen an die Macht und sofort änderte sich alles. Sie haben mich geschlagen, sie jagten mich auf dem Schulhof, dreckiger, stinkender Jude. Und wenn ich zum Lehrer ging und sagte, schau, was Fritz mir angetan hat, hat der Lehrer nichts unternommen. Das war also ein Zeichen, dass sie mit mir machen konnten, was sie wollten. Von da an wurde es immer schlimmer und schlimmer und schlimmer.
Auch George Sheffy war ein kleiner Junge, als die Nazis an die Macht kommen. Gemeinsam mit seiner Frau und seiner Tochter besucht er seinen Geburtsort Berlin.
Wir haben ungefähr 300 Meter von hier gewohnt. Ich habe hier viel gespielt. Ich erinnere mich an die Bänke, die dort standen, wo die Mülltonnen stehen. Das waren gelbe Bänke und auf ihnen stand in Schwarz:
Nur für Juden.
Wir könnten nicht auf der Bank sitzen bleiben, auf der wir jetzt sitzen.
Man konnte nicht ins Kino gehen, nicht ins Theater, nirgendwo hin.
Juden unerwünscht. Der Bath, der Public Bath.
Die Schwimmbäder.
Juden rein, clean.
Sauber. Jetzt könnt ihr hineingehen, es ist nicht mehr kontaminiert. Es wurde immer schwieriger, bis es zur Kristallnacht kam.
It came to Kristallnacht.
Die Verzweiflungstat eines Jugendlichen wird von den Nazis als Vorwand für die Novemberpogrome genutzt. In Paris schießt der 17-jährige Herschel Grünspan auf den Botschaftssekretär Ernst von Rath. Mit dem Attentat will er auf das Schicksal von 17.000 in Deutschland lebender Juden aufmerksam machen, die gewaltsam nach Polen abgeschoben wurden. Aus der Einzeltat macht die NS-Propaganda einen Anschlag des herbeifantasierten Weltjudentums. Am 9. November 1938 stirbt der Botschaftssekretär. Die Nachricht platzt in eine Versammlung der NSDAP-Parteiführung in München. Propagandaminister Goebbels hält gegen 22 Uhr eine Hetzrede und ermächtigt die anwesenden Parteiführer, Gauleiter und SA-Führer, spontane Aktionen des Volkszorns gegen die jüdische Bevölkerung zu organisieren. Noch vor Mitternacht beginnen SA- und SS-Truppen mit den Ausschreitungen. In der Nacht, als der Mob in den Straßen wütet, ist George Sheffy 7 Jahre alt.
Ich war nicht so gut, ich war nicht so gut.
Ich wachte an diesem Morgen auf, ohne etwas zu wissen. Und meine Mutter sagte zu mir, heute gehst du nicht zur Schule. Sie ließen mich 3 Tage lang nicht aus dem Haus. Aber als ich schließlich herauskam, sah ich, was hier passiert war. Ich sah das Schreibwarengeschäft, das genau hier stand. Es war das Geschäft eines gemischten Paares. Er war Jude und sie war Christin. Also haben sie das Geschäft nicht zerstört. Aber sie schrieben in großen Buchstaben auf den Gehweg, dieses Geschäft gehört einem jüdischen Schwein, das eine christliche deutsche Sau geheiratet hat.
Zerstörungen, Plünderungen und Ermordungen im ganzen Land. Die dadurch überall herumliegenden Glasscherben prägten später den Begriff Kristallnacht. In Deutschland wird der beschönigende Begriff für die Pogrome inzwischen vermieden. International und bei Zeitzeugen aber weiter verwendet.
Ich war mehr geschockt von der Menschenmenge dort, die alle Arten von beleidigenden Worten rief.
Auch in Mannheim wüteten die Nazis. Hier besucht der 14 Jahre alte Walter die jüdische Schule.
Am 10. November, am Morgen der Reichskristallnacht, verließ ich meinen Wohnort und ging wie jeden Tag zur Synagoge, um meinen Unterricht zu besuchen. Als ich näher kam, sah ich viele Menschen und dann sah ich, was mit der Synagoge passiert ist. Die Feuerwehrleute standen da und beobachteten, wie die Synagoge brannte und gleichzeitig sorgten sie dafür, dass die nicht-jüdischen Gebäude nicht Feuer fingen. Das ist das, was ich in Mannheim gesehen habe und ich weiß, dass es an anderen Orten auch passiert ist. Die Feuerwehrleute ließen die Synagogen einfach abbrennen.
Die Feuerwehr hilft nur, nicht-jüdischen Besitz zu schützen. An manchen Orten bringen die Feuerwehren selbst Brandkanister in Synagogen und legen Feuer. Diese Karte zeigt die 1400 Synagogen, die bei den November-Pogromen zerstört werden. Offiziell sterben 91 Juden. Historiker gehen davon aus, dass es deutlich über 1000 Todesopfer gibt. 30.000 werden verschleppt und in Konzentrationslager gebracht.
Die Nacht der Reichspogromnacht war die Nacht, als sich alles veränderte. Die Mütter von Walter und George erkannten, dass der einzige Weg, um ihre beiden Söhne zu retten, darin bestand, sie außer Landes zu bringen.
Großbritannien reagiert auf die Reichspogromnacht. Jüdische Kinder aus dem Deutschen Reich dürfen einreisen. Die Kindertransporte werden zu einer der größten Rettungsaktionen. Auch Walter und George konnten so gerettet werden.
Es war eine Plattform wie diese. Auf dieser Seite war der Zug. Und hier standen die Eltern und meine Mutter. Und das war ein sehr emotionaler Moment. Wir waren im Zug und die Eltern schauten uns Kinder durch die Fenster an. Eine Mutter konnte es nicht ertragen und zog ihr Kind wieder aus dem Fenster. Ich war fast 16 Jahre alt, also wusste ich, warum ich ging und fühlte mich sehr traurig und war emotional. Aber es war irgendwie ein Abenteuer für mich im internationalen Zug. Aber die Kleinen, die ganz Kleinen schrien, Mama, 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 ich liebe dich.
Mami, 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 I love you.
Und sie dachten, sie wären bestraft worden. Sie sind in einem Zug und Mama ist draußen und sie wussten nicht, was mit ihnen passiert.
Walter gehört zu den wenigen, die nach dem Krieg ihre Mütter wiedersehen. Der Rest seiner Familie wurde im Holocaust ermordet.
Ah, ja.
Oh ja, Rosa.
Hier.
Okay.
Hier, das war mein mein Vaters Vater, mein Großvater. Sehr billig. Und hier ist ein Stein mit allen Namen von denen, die umgekommen sind. Sigmund Billig, Schmiel Billig, Erl.
Were taken away. Rosa Billig, she went to Theresienstadt.
Aha, ja.
Sigmund Billig, her father perished in Warsaw Ghetto. Wow.
Ist das letzte Mal, dass Sie Ihre Mutter sehen, als sie sie zum Zug bringt?
Ich habe meine Mutter zweimal an verschiedenen Bahnstationen gesehen. Sie brachte mich frühmorgens zur Bahnstation Friedrichstraße. Aber wir wussten, dass der Zug auch an der Station Grunewald halten würde. Daher sagte sie mir, dass sie ein Taxi nehmen wird, um sich von mir auch an der nächsten Station verabschieden zu können. Ich sah sie durch das Fenster, als sie rannte. Sie hat mich nicht gesehen. Und das war das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe. Ich erinnere mich, dass sie rannte und ihr Kleid im Wind wehte. Dort waren 18-jährige Kinder. Im Alter von 8 Jahren hatte ich keine Chance, ans Fenster zu kommen.
'85 Jahre nach der Pogromnacht hat die Organisation International March of the Living, eine Reise für Kinder, die damals von ihren Familien aus Deutschland geschickt wurden, organisiert. Während seiner Reise begegnet George auch den Kindern, die heute dieselbe Schule besuchen, die er nach der Kristallnacht besuchte.
War Ihnen da klar, irgendwie, dass Sie Ihre Mutter nie wiedersehen?
Nein.
Wann haben Sie realisiert, dass Sie Ihre Mutter nie wiedersehen?
Ich glaube, das war eine langsame Sache. Dass ich war so beschäftigt, mein Leben zu machen. Und ich war in ein fremdes Land mit fremden Leuten. Das ist nicht so einfach. Und am Ende, wenn ich war schon vielleicht 10 Jahre, 12 Jahre, dann wusste ich schon, dass Familie habe ich nicht mehr.
Also, meine Familie ist ja mein größtes Hab und Gut. Wenn ich meine Eltern nicht wiedersehen würde, würde mich das wirklich bedrücken. Ich glaube, ein Teil meines Herzens würde dann nicht da sein.
Bestimmt.
Ich hätte Angst, ich wüsste nicht, was mit mir passiert und das ist einfach alles schrecklich.
Georges Mutter überlebt den Holocaust nicht. Sie kommt in Auschwitz ums Leben.
Wenn Sie Ihre Mutter noch eins sagen könnten, was würden Sie ihr sagen?
Ich habe nie darüber nachgedacht. Aber ich denke, ich würde Danke sagen. Danke, dass sie mich gerettet hat.